HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und mit diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Standfest wie eine Mauer. Der jüdische Weltkongress zeichnet Kanzlerin Merkel aus. Die Stimme der Indigenen wurde erhört. Die Ergebnisse der Amazonas-Synode im Rückblick. Und Gottesdienst im Bus in Mittelgründau. War die Kapelle baufällig und die Gemeinde wurde kreativ. Der jüdische Weltkongress hat am vergangenen Sonntag Angela Merkel den Theodor-Herzl-Preis verliehen, der an den geistigen Vater des modernen Staates Israel erinnert. Immer wieder hatte der jüdische Weltkongress in der Vergangenheit die weltweite Wiederkehr des Antisemitismus beklagt. Und erst kürzlich nach dem Anschlag von Halle hatte Lauder gefordert, der Präsident des jüdischen Weltkongresses, in Deutschland müssten Taten statt Worte gegen Antisemitismus erfolgen. Denkt doch hierzulande einer neuen Studie zufolge jeder vierte antisemitisch. Irene Essmann berichtet.
75 Jahre nach den Gaskammern von Auschwitz müssen wir feststellen, dass der alte Hass gegen Juden wieder seine hässliche Fratze zeigt, und zwar in ganz Europa. So die Worte von Ronald Lauder, Präsident des jüdischen Weltkongresses. Der antisemitisch motivierte Anschlag vor wenigen Wochen in Halle und eine Studie des jüdischen Weltkongresses, wonach mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland antijüdische Ressentiments hegt. Unter diesem Eindruck bekam Angela Merkel den Theodor-Herzl-Preis verliehen. Ein Zeichen gegen Judenhass wolle man damit setzen und mit Angela Merkel eine Frau würdigen, die, so Lauder wörtlich, eine Hüterin von Demokratie und Zivilisation sei. Und weiter? Sie sind der personifizierte Staudamm gegen Extremismus, Hass, Rassismus und Antisemitismus. Der existenziellen Nöte jüdischer Menschen und des jüdischen Staates habe sich Merkel wirklich angenommen, so Lauder. Zugleich mahnte der Vertreter von mehr als 100 jüdischen Gemeinden und Organisationen weltweit ein entschlosseneres Handeln gegen Antisemitismus an und forderte ganz konkret:
All Synagogues and Jewish Schools.
Alle Synagogen und jüdischen Schulen müssen unter Polizeischutz stehen. Es braucht eine schärfere Verfolgung und Bestrafung antisemitischer Taten. Und politische Parteien, die das Gedankengut von Neonazis verbreiten, müssen verboten werden.
Political parties that espouse a neo-Nazi ideology must be outlawed.
Nach der Verleihung des Preises, einer Büste Theodor Herzls, Autor und Vordenker für einen Staat Israel, antwortete Merkel nicht direkt auf die Forderungen. Sie verwies allerdings darauf, dass die Bundesregierung noch in dieser Woche ein Maßnahmenpaket gegen Hasskriminalität unter anderem im Netz verabschieden wolle, damit, so Merkel wörtlich, auf Worte keine Taten folgen.
Jüdisches Leben in Deutschland muss sowohl gefördert als auch geschützt werden. Das wissen wir nicht erst seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, der unsere gesamte Gesellschaft ins Herz getroffen hat. Dieses abscheuliche Verbrechen beschämt uns zutiefst.
Und am Tag nach dem starken Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen warnte Merkel davor, dass Populisten die Unsicherheit von Menschen ausnutzen könnten.
Heute, meine Damen und Herren, leben wir einmal mehr in Zeiten tiefgreifender technologischer und globaler Veränderungen. In solchen Zeiten ist die Gefahr immer besonders groß, dass diejenigen Zulauf bekommen, die mit vermeintlich einfachen Antworten auf die Schwierigkeiten und Folgen der Umbrüche reagieren. Antworten, die zu häufig auch mit einer Verrohung der Sprache auf den Straßen wie heutzutage auch im Netz einhergehen. Und das ist der Anfang, dem wir ganz entschieden entgegentreten müssen.
Kämpferisch äußerte sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, in seinem Grußwort bei der Verleihung des Theodor-Herzl-Preises.
Wir sind als jüdische Gemeinschaft da und wir bleiben da. Wir lassen uns nicht vertreiben, schon gar nicht mit Waffen und Sprengstoff.
3 Wochen lang haben sich Bischöfe aus den Amazonasregionen in Rom auf der sogenannten Amazonas-Synode mit den Problemen ihrer Länder in Amazonien beschäftigt. Bei den Gesprächen waren auch Vertreter der indigenen Bevölkerung dabei. Von den Ergebnissen haben sich viele Katholiken gerade in Deutschland einen Modernisierungsschub erhofft. Ging es doch unter anderem auch um die Forderung, dass bewährte verheiratete Männer durchaus zu Priestern geweiht werden können. Nun hat die Synode ihr Abschlussdokument vorgestellt und dem Papst übergeben. Und einen Tag nach dem Abschluss der Synode trafen sich im Haus am Dom in Frankfurt einige der Teilnehmer und Beobachter, die in Rom dabei waren, und berichteten aus erster Hand, wie sie die Synode erlebt haben.
Eine Hoffnung, die trägt, eine Hoffnung, die inspiriert, eine Hoffnung, die uns auch voranbringt.
Dieses positive Gefühl nimmt Regina Reinhardt, Brasilien-Referentin beim katholischen Hilfswerk Miserior, von den 3 Wochen in Rom mit. Als Beobachterin war sie vor allem von der Atmosphäre zwischen den Bischöfen und den Indigenen beeindruckt.
Man hat ganz viel Begegnung gehabt und es war einfach eine Begegnung auf Augenhöhe.
Damit hätten die Indigenen endlich die Anerkennung erhalten, die ihnen zusteht, sagt Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer von Miserior.
Indigene Völker wurden sehr lange als Entwicklungshindernis gesehen. Sie wurden als Wilde genannt oder als Schmuck. Aber dass indigene Völker ihre eigenen kulturellen Reichtum, ihre eigenen Riten, ihre eigene Weisheit bringen, das war zu wenig im Bewusstsein.
Dass bei der Amazonas-Synode nun genau diese Region und ihre Bewohner im Zentrum standen, bewertet Spiegel als Fortschritt. Denn die Synode hat auf das gehört, was den Indigenen am Herzen liegt.
Den Schrei der Erde, der Gewalt angetan wird. Deshalb steht im Enddokument auch, es gibt eine ökologische Sünde, eine Umweltsünde.
Gerade die Beschlüsse für mehr Klimaschutz sind für den Theologen Paulus Süß positive Signale. Denn davon hänge nicht nur die Zukunft der katholischen Kirche ab, sondern die der ganzen Welt. Die Frage nach dem Priesteramt für Frauen und verheiratete Männer trete dahinter zurück. Aber auch hier habe die Synode Schritte in die richtige Richtung ermöglicht.
Es hat keine Wege zugemacht, hat alle offen gelassen und der Papst kann dann weitergehen. Also die mutigen Vorschläge, die er immer angemahnt hat, die kann er jetzt etwas deutlicher machen.
Im Schlussdokument steht, dass in Ausnahmefällen verheiratete Familienväter, die schon lange als Diakonen in Amazonien arbeiten, zum Priester geweiht werden können. Für Frauen soll das Amt der Gemeindeleiterin geschaffen werden. Ob sie allerdings auch Diakoninnen werden können, bleibt ungeklärt. Für Paulus Süß ist entscheidend, wie es nun weitergeht.
Das Wichtigste, das haben wir vorher immer schon gesagt an dieser Synode, das ist das, was nachher kommt.
Die Stimme der Indigenen wurde erhört. Über die Ergebnisse der Amazonas-Synode berichteten Teilnehmer und Beobachter aus erster Hand im Haus am Dom. Viola Rüdele war dabei. Wenn man über Hessen fliegt, dann kann man die alte Zonengrenze noch erahnen, den Todesstreifen, der das Land teilte, der heute Naturschutzgebiet ist. Die Narbe der Teilung ist verheilt, aber sie ist immer noch eine Nahtstelle. Deutschland ist 30 Jahre nach der Teilung immer noch ein Patchwork aus Ost und West. Bei Patchwork-Textilien kommt Unterschiedliches zusammen, aber zusammen wird es immerhin sehr bunt. So kann man es auch sehen. In meinem kleinen Sonntagsthema in der Sendung Himmel und Erde in HR Info geht es heute um Patchwork, von der Lust an der Vielfalt. Aber schauen wir mal genau hin. In der Rhön gibt es einen kleinen Ort, Rasdorf heißt er, und er liegt direkt an der hessisch-thüringischen Grenze. Nirgendwo in Hessen war die Zonengrenze zwischen BRD und DDR deutlicher zu spüren als dort. Hier der reiche Westen, dort ein Land am wirtschaftlichen Abgrund. Selbst in der strukturschwachen hessischen Rhön war der Unterschied deutlich. Wir schauen 30 Jahre danach einmal genau hin. Wie viel Gemeinsames gibt es heute und wie viel Ost-West-Patchwork besteht immer noch fort?
David Altheide wohnt in Rasdorf im Kreis Fulda. Vor 30 Jahren ist er mit seinen Eltern aus der DDR nach Osthessen geflüchtet. Blühende Landschaften hatte Bundeskanzler Helmut Kohl dem Osten damals versprochen. Und das erlebte der damals 10-Jährige schon auf der Flucht.
Für mich war der Westen bunter. Da kam einem das Gras schon grüner vor. Das hat was mit Überdüngung in der DDR zu tun gehabt, mit der etwas anderen Bearbeitung der Felder und diesen großen Tierfabriken. Da hat man ohne Ende Wiesen überdüngt. Umweltschutz war bei uns jetzt nicht ganz so wichtig. Insofern war dieser Eindruck dann tatsächlich korrekt.
In der Schule war er in Mathe und Deutsch wesentlich weiter als die westdeutschen Kinder. Dafür konnte er kein Wort Englisch. Heute ist Pfirsich-Maracuja-Joghurt für ihn kein Luxus mehr. Aber die Annäherung zwischen Ost und West dauert noch.
Wenn man Geiser anschaut, das ist eine blühende Stadt. Die hat sich super gemacht und auch die Ortschaften wie Rasdorf. Aber wenn man dann weiter, speziell in Richtung Thüringen, reingeht, dann gibt es da durchaus schon noch Differenzen gegenüber den Hessen. So ich als Schiedsrichter beim Fußball, wenn man da drüben unterwegs ist, dann hört man doch oft noch Ossi-Wessi. Ich glaube, da gibt es schon noch einige gewaltige Mentalitäts- und Denkunterschiede, was man ja auch bei den Wahlergebnissen sieht.
Im Kleinen gibt es bereits Gemeinsamkeiten, erzählt David Altheide.
Der Landkreis Fulda und der Wartburg-Altkreis haben ja kürzlich sowas ganz Tolles gemacht, diese Point-Alpha-Kirmes erfunden, wo da 55 Kirmesgesellschaften aus Ost und West eingeladen worden sind, zusammen Ganze feiern. Das war was ganz Einzigartiges. Das hat super funktioniert, absolut friedlich. Und man hat dann auch wirklich mitbekommen, wie junge 17-, 18-Jährige gesagt haben, jetzt haben wir endlich mal was mit denen zu tun.
Aber die Mauer in den Köpfen ist noch da, sagt David Altheide, der im Grenzmuseum Point Alpha Gästeführungen macht.
Ich sage das bei jeder Führung. Die DDR war kein Staat aus Spitzeln. Da haben 99 von 100 ein ganz normales, in Anführungsstrichen normales Leben geführt, haben dort angepasst ihren Alltag bestritten. Und wenn nur jeder 100. DDR-Bürger für den Geheimdienst inoffiziell gearbeitet hat. Und das muss vielleicht doch so mancher Westdeutscher lernen.
David Altheide beobachtet, dass Thüringer Firmen offenbar ihre Fälle davonschwimmen sehen.
Ich glaube, es gibt jetzt auch mittlerweile wieder dieses Konkurrenzdenken, gerade wenn man jetzt an Arbeitskräfte denkt. Viele Thüringer sind ja nach Hessen gefahren und jetzt macht Thüringen da ganz massiv Werbung dafür, dass die Menschen wieder zurückkommen und dort arbeiten. Ja, da wird es auch durchaus wieder ein Konkurrenzdenken geben.
Wo Ungleiches zusammentrifft, ist eben auch Konfliktpotenzial.
An der Nahtstelle der damaligen Blöcke in Rasdorf in der Rhön ist die Grenze immer noch ein Stück weit Realität. Das Prinzip Patchwork ist mein Thema heute bei dem kleinen Sonntagsthema in HR Info Himmel und Erde. Wenn Ungleiches zusammentrifft, ist das kein Drama, es kann nämlich etwas Buntes daraus werden. Auch wenn man die Nahtstellen überdeutlich sieht, Patchwork hat was. Deutliche Nahtstellen gibt es 30 Jahre nach dem Mauerfall zwischen Ost und West durchaus noch. Aber im Grunde ist schon unser schönes Hessenland ein ziemliches Patchwork. Hans Sarkovic, der HR-Redakteur und Historiker, ist Fachmann für die Hessengeschichte und jetzt mein Gesprächspartner. Herr Sarkovic, da fällt zum Beispiel auf, dass die Leute hier oftmals französische Namen haben, wie die Picards in Offenbach, die Clemens in Hofgeismar oder die Bouffiers, die gerade den Ministerpräsidenten stellen. Was ist der Hintergrund dieser französischen Unterwanderung Hessens?
Tja, der Hintergrund, der geht weit zurück. Also nach der Reformation gab es ja in einzelnen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, katholische und evangelische Gebiete. Toleranzedikte regelten dann, wie das Zusammenleben sein sollte. Und 1685 wurde das von Ludwig XIV. Aufgehoben. Und die Hugenotten und dann später auch die Waldenser mussten ja fliehen. Oder sie mussten katholisch werden, dann haben sie lieber geflohen. Und sie kamen dann nach Deutschland und da nahm man sie mit offenen Armen auf. Also erst in Preußen, dann in Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt, Isenburg, deswegen Offenbach zum Beispiel, aber auch in Nassau. Denn sie waren fortschrittlich, sowohl was die Handwerkstechniken betraf, als auch die Handelsmöglichkeiten, die sie hatten. Und die sorgten dann auch für wirtschaftlichen Aufschwung. Und das funktionierte eigentlich ganz gut, die Integration, weil die sprachen weiterhin Französisch. Aber auch Deutsch. In den Schulen wurde bis ins 20. Jahrhundert Französisch gesprochen. Und sie behielten ihre Kultur, sie behielten ihre Sprache. Aber sie akzeptierten auch die deutsche Kultur, lebten in der deutschen Kultur und die Familien heirateten untereinander. Also das hat richtig gut funktioniert.
Eigentlich ein Musterbeispiel für wie es gehen kann. Das Land Hessen gibt es erst seit 1945. Das kam damals eigentlich, Herr Sarkovic, in diesen Grenzen von Hessen zusammen, was zusammengehörte oder entstand da ein neues Patchwork?
Naja, Hessen ist 1567 in Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt geteilt worden. Und das blieb auch lange so, nämlich bis 1945. Dann kam dann zusammen, was ja eigentlich nicht zusammengehört hatte. Da kam Waldeck dazu. Denn Hessen bestand ja aus vielen Fürstentümern, aus freien Reichsstädten, aus kirchlichen Ämtern und. Und da war natürlich am Ende ein Gebilde da, das eigentlich vorher nicht zusammengepasst hat. Und dann wurde auch noch was abgeschnitten, um eine französische Zone zu bilden, nämlich der Westerwald und Rheinhessen. Und das war dann nicht einfach, daraus ein Gebilde, das hieß zunächst Großhessen zu machen. Dann wollten die Amerikaner zwei Hessen haben, ein Nord- und Südhessen mit Marburg und Wiesbaden als Hauptstädte. Und am Ende kam ein Hessen heraus. Und den Amerikanern war das eigentlich egal, wie das zusammengehört.
Sie sagten gerade Nordhessen, Südhessen. Man spürt ja bis heute noch Spannungen so ein bisschen zwischen Ost und wie zwischen Ost und West in Deutschland. Gibt es dann diese irgendwo Nord- und Südspannungen in Hessen? Erleben Sie das auch noch so?
Ja, ich erlebe es immer noch so, obwohl ich es gar nicht rational verstehen kann. Weil heute ist es ja eigentlich ganz anders als im 19. Jahrhundert. Da war das noch klar. Kurhessen war rückständig, der nördliche Teil. Und der südliche Teil des Rhein-Main-Gebiets war fortschrittlich, Handels-, Finanz-, Wirtschaftszentrum. Also da konnte ich das noch verstehen, dass man da Vorurteile hatte. Aber die Preußen haben das 1866 ja schon nach dem Deutsch-Österreichischen Krieg eigentlich schon geregelt. Es gab dann fast ein Land und damit war die Entwicklung eigentlich auch vorherbestimmt. Das wurde eine Region. Erst mit der Trennung 1945 in Osten und Westen, also wo der Eiserne Vorhang dann in Nord- und Osthessen durchging, da wurde es wieder anders. War das jetzt 30 Jahre vorbei? Und eigentlich müsste man jetzt zusammengefunden haben.
In Deutschland stellt sich zwischen Ost und West die Frage, wie man eine deutsche Identität entwickeln kann als Ganzes. In Hessen gibt es angesichts des ganzen historischen Patchworks ja die gleiche Frage. Kann Deutschland von Hessen lernen, wie man die Identität bildet?
Naja, also was man von Hessen lernen kann, das ist die große Integrationsleistung der fast 350 Jahre. Bei Identität bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also es gibt sicherlich ein Zusammengehörigkeitsgefühl in Hessen. Das zeigen ja auch die Hessentage. Aber Identitäten bilden sich besser über die Region oder über den Ort, in dem ich lebe. Und das ist weitaus weniger komplex und auch in der Regel gut überschaubar. Und da kann man sich auch wohlfühlen.
Patchworkland Hessen, warum hier zusammenwuchs, was mal nicht zusammengehörte. Danke, Hartzakowitsch, Leiter des Bereichs HR2 Literatur und Hörspiel und Hessen-Experte.
HR Info. Himmel und Erde.
Patchwork, das Wort meint eigentlich eine bestimmte Art, Flicken und Stoffreste zusammenzunähen. Aber bekannter noch ist der Begriff Patchwork von den Patchwork-Familien her. Wenn Paare mit Kindern sich trennen und mit neuen Partnern zusammenleben, dann kommen Stiefväter und Stiefmütter und Stiefgeschwister hinzu. Und das ist nicht ganz ohne. Wolfgang Krüger, der Psychologe und Autor in Berlin, hat das am eigenen Leib erfahren. Denn seine Stieftochter Katharina kam als 9-Jährige in die Familie und hat ihn nicht akzeptiert. Wolfgang Krüger, jetzt mein Gesprächspartner am hr-Info-Telefon. Wie hat sich das damals geäußert?
Na, Katharina war sehr herzhaft. Die hat mir 4 Jahre lang fast jeden Tag erzählt. Hat gesagt, Wolfgang, hier ist einer zu viel und das bist du.
Wahnsinn.
Oder es kamen so Sprüche und sie sagte, sag mal, merkst du nicht, dass du hier eigentlich störst? Und das hat sich langsam, nach 4 Jahren hat sich das dann langsam aufgelöst. Aber das war schon, muss man sagen, eine kränkende Zeit.
Das glaube ich. Haben Sie damals alles richtig gemacht? Denn wenn man täglich gekränkt wird von der Stieftochter, das bleibt ja auch nicht ohne Folgen, oder?
Zunächst mal hat mich das verblüfft, weil ich selber professionell mit Familien, mit Kindern arbeite und immer die Erfahrung gemacht habe, Kinder mochten mich. Und das hat mich sehr verblüfft. Aber ich habe mich oft geärgert, habe geflucht. Aber ich habe eines probiert, nämlich ich habe Katharina zum Teil ja auch verstanden, aus ihrer eigenen Position heraus, dass sie überfordert war. Und dann habe ich eines versucht, nämlich für sie da zu sein. Ich habe jeden Tag gekocht, ich habe mit ihr Schularbeiten gemacht, habe ihr Zimmer renoviert. Und das hat quasi die Vorbehalte, die sie hatte, langsam unterlaufen.
Was ist denn so aus Ihrer Erfahrung so das größte Problem oder vor allen Dingen auch das größte Leiden der Kinder, das sich dann eben darin äußert, dass sie so sind manchmal?
Ja, das größte Problem ist, dass hier eine Entwicklung passiert, die die Kinder gar nicht gewollt haben. Und die Kinder leiden darunter, meistens ist es ja die Patchwork-Familie mit einer Mutter, die leiden darunter, dass der Vater plötzlich nicht mehr da ist. Die Mutter rennt die ganze Zeit verliebt mit einem verliebten Gesicht durch die Gegend und jetzt taucht hier ein neuer Mann im Grunde auf, den die Kinder nicht gewählt haben. Und die Kinder leiden darunter, dass sie plötzlich weniger Beziehung zur Mutter haben, häufig auch weniger Macht haben, weil ein anderer dann mitbestimmt. Und aus der Position der Kinder ist das wirklich eine extreme Verunsicherung. Und das muss man zum Teil verstehen, um die Kinder in diesem Prozess auch mitnehmen zu können.
Kann man bei den Kindern Verständnis wecken dafür, dass man zum Beispiel sagt, also die alte Familie, die biologische Familie, die war einfach am Ende? Verstehen Kinder das?
Ja und nein. Die Kinder kriegen ja durchaus mit, dass die Ehe am Ende ist und dass die Familie schwierig ist. Aber Kinder wollen meistens, dass die Eltern zusammenbleiben. Kinder haben den großen Wunsch, dass die Eltern zusammenbleiben, wobei es Ausnahmen gibt. Ich muss gestehen, die Ehe meiner Eltern war dermaßen grottenschlecht, dass wir Kinder uns immer gewünscht haben, dass unser Vater sich endlich mal trennt und er hat nicht den Mumm dazu gehabt. Also ich gehöre dazu, wir Kinder hätten uns gefreut.
Wenn man auf Patchwork-Familien schaut, Herr Dr. Krüger, haben die am Ende dann was Positives?
Wenn es gut geht, ja. Wenn es gut geht, hat es was Positives, weil wir haben zunächst einmal eine glückliche Mutter, die mit einem Partner hoffentlich im Grunde glücklich ist. Und das wäre, sagen wir, die Basis einer solchen Entwicklung. Und wenn es dann gut geht, dann ist der neue Ziehvater, der in der Familie ist, eine Bereicherung. In dem Falle, Katharina hat später gesagt, du, ich bin froh, dass du da warst. Ich habe unendlich viel Neues gelernt. Zum Beispiel hat Katharina jetzt einen großen Freundeskreis, hat eine ganz andere Art, mit Menschen umzugehen und sagt, du, das habe ich von dir.
Dass Katharina damals in ihre Familie kam als Stiefkind, das ist jetzt 2 Jahrzehnte her und Sie haben mal eine, im Grunde so wie eine Langzeitstudie dieser Patchwork-Familienbeziehung, beide ihre Sichten auf die damalige Situation und die dann Entwicklung, die dann kam, aufgeschrieben in dem Buch Überleben in der Patchwork-Familie von Dr. Wolfgang Krüger. In Mittelgründau im Main-Kinzig-Kreis spielen sich alle paar Wochen spektakuläre Szenen ab. Sonntags morgens besteigen einige Dutzend Leute einen Reisebus mitten im Ort, aber sie gehen damit nicht auf Fahrt, sondern sie feiern einen evangelischen Gottesdienst im Reisebus. Andreas Heigen hat sich das genauer angeschaut.
Für eine echte Orgel ist in einem Reisebus natürlich kein Platz. Und auch ein Klavier passt nicht rein. Aber das macht nichts, denn in Mittelgründau weiß man sich zu helfen. Pfarrer Ralf Haunert schaltet einfach den CD-Player ein und dann geht es los.
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen.
55 Menschen haben hier im Gottesdienstbus Platz. Rund 40 Menschen sind diesmal gekommen. Sie sitzen in Reih und Glied. Im Bus ist es beengt. Der Pfarrer steht vorne zwischen dem Fahrersitz und der Einstiegstür. Vor ihm ein Notenständer. Darauf hat er seine Manuskripte. Hinter ihm ist ein klappbarer Altar eingebaut. Kerzenlicht kommt von der LED-Kerze und auch ein Kreuz ist mit an Bord. Die Sitze sind bequem und so kommt dann auch Besinnlichkeit auf unter den Teilnehmern.
Ja, super. Also von der Organisation her alles gut mit Musik. Man rückt doch ein bisschen näher zusammen und ist nicht so weiter auseinander. Da.
Ist alles ein bisschen eng, aber es geht jetzt. Wird ja jetzt Winter und da kann man sich warm halten.
Ja. Beim Gottesdienst im Reisebus ist man also nah beieinander und das gefällt den Menschen, die hierher kommen. Es passt gut, beschreibt dieser Mann.
Ich finde es immer eigentlich ein sehr schönes Gefühl, im Bus so das Gefühl, gemeinsam unterwegs zu sein.
Dabei ist das Unterwegssein nicht wörtlich zu nehmen, denn der Bus fährt während der Feierlichkeit nicht. Das wäre vielleicht auch zu gefährlich, denn Pfarrer Ralf Haunert steht ja vorne und spricht.
Lasst uns beten für alle, die leiden am Elend und den Verkehrtheiten dieser Welt.
Anfangs hatte er ja schon etwas Bammel davor, ob alles klappt und wie es so rüberkommen würde, in einem Reisebus zu predigen.
Der Bus als Raum, ne, den man ja eben, der auch für mich ja anders konnotiert ist, dass das plötzlich eine sakrale Konnotation erhält. Und dann ganz praktisch tatsächlich im Talar bleibt man halt auch ein bisschen hängen im Altarraum. Das ist mit den weiten Ärmeln und so alles ein bisschen schwierig zu handeln, aber da gewöhnt man sich sicher dran.
Der Pfarrer ist zufrieden. Auch die Technik spielt mit, das Mikrofon liefert einen guten Klang. Die Gemeinde macht gut mit und das freut ihn.
Die Leute haben das angenommen, hier im Bus Gottesdienst zu feiern, eben in diesem besonderen Raum, aber eben ihn eben als Gottesdienstraum für sich dann auch erobert. Und das macht mich ganz hoffnungsvoll für die Zukunft, für die nächsten Gottesdienste hier.
Denn mindestens bis Ostern wird der Bus als Kirchenersatz im Einsatz sein. Alle 14 Tage steht er in der Ortschaft und öffnet seine Bustür zum Gottesdienst. Eine willkommene Abwechslung für die Menschen.
Es ist was ganz anderes, aber wenn man sich darauf einlässt, funktioniert es, das hat man gesehen.
Ich war sehr überrascht, wie man doch in die Andacht reinkommt. Ich dachte, man braucht eine Kirche und eine Orgel, um sich im Gottesdienst zu fühlen.
Das Gefühl im Bus stimmt also. Im neuen Jahr soll der Bus dann vielleicht sogar auf Gottesdienstreise gehen und verschiedene Orte ansteuern. Eine Idee, die als Notlösung begann, nimmt also Fahrt auf.
Gottesdienst im Bus in Mittelgründau war die Kapelle baufällig und die Gemeinde wurde kreativ. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.